Wir sind wieder mal am Ende. Keine Angst, nicht am Ende der Predigt, aber wie es Alrek schon angedeutet hat, am Ende eines Jahres. Genauer, am Ende des Kirchenjahres, was mit dem ersten Advent letztes Jahr begann, das findet nun ein Ende. Wir feiern den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Einst war es ein preußischer König, Friedrich Wilhelm III., der 1836 anordnete, dass jeweils der letzte Sonntag vor dem Advent dem Totengedenken gewidmet werden sollte. Und so wird seitdem in jedem Jahr an diesem Sonntag der Totensonntag begangen. Viele Menschen folgen auch heute wieder dieser Tradition und besuchen auf den Friedhöfen die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen, schmücken ein letztes Mal vor dem Winter die Gräber. Es ist ein Tag der Erinnerung, der Trauer. Und dieser Tag wird von Seiten des Staates auch in besonderer Weise geschützt. Die Geschäfte müssen anders als im Advent geschlossen bleiben. Musik in Gaststätten ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Es ist ein stiller Tag, vielleicht sogar der stillste im ganzen Jahr, der Totensonntag. Wer in den letzten Tagen aufmerksam das Fernsehprogramm verfolgte, vor allen Dingen in den öffentlich-rechtlichen Sendern, dem ist aufgefallen, dass in diesen Tagen besonders ein Thema im Mittelpunkt stand, das Thema Sterben, Leben mit dem Tod. Die ARD widmete eine ganze Themenwoche diesem Thema. Es gab dazu viele Talkshows und Filme. Und man hatte den Eindruck, dass das Thema Sterben in unserer Gesellschaft wieder eine größere Beachtung findet, als es in den früheren Jahren der Fall war. Das Interesse war sehr groß. Und immer wieder stand da eine Frage, auch im Zentrum des Interesses: Was kommt nach dem Tod? Die Antworten waren erwartungsgemäß sehr verschieden, je nachdem, von welchem Hintergrund die Antwortenden her antworteten. Waren es auf der einen Seite Menschen, die keinen religiösen Hintergrund hatten, die sagten, der Tod ist wirklich das Letzte, danach kommt nichts? Gab es auf der anderen Seite Christen, aber auch Menschen mit Nahtoderfahrung, die sagten, dass es nicht das Letzte ist, sondern nur ein Tor hindurch in eine neue Welt? Die evangelischen Christen in Deutschland, die widmen dem Leben nach dem Tod einen ganzen Sonntag, den heutigen. Damit reicht die Bedeutung dieses Tages für evangelische Christen weit über das Totengedenken hinaus. Wir feiern heute den Ewigkeitssonntag und das jedes Jahr aufs Neue. Ist uns da eigentlich noch bewusst, welche Bedeutung dieser Name trägt? Ewigkeitssonntag, ein Sonntag für die Ewigkeit? Vielleicht nutzen wir einfach mal die Stille dieses Tages, um über die Ewigkeit nachzudenken. Ewigkeit, was fällt mir dazu ein? Vielleicht zuerst der Ausspruch eines Studenten, der in meinem Labor eine Messung durchführen sollte. Er sollte die Reaktion eines Systems auf die Änderung einer Eingangsgröße messen. Und diese Reaktion, die dauerte ein bisschen. Und so war ein bisschen ungeduldig und rief dann aus: Kann man das Ganze nicht ein bisschen beschleunigen? Das dauert ja ewig. Tatsächlich dauerte das Ganze 200 Sekunden. Für eine Ewigkeit wirklich reichlich wenig. Oder denken wir an ein Brautpaar, das vor dem Traualtar sich ewige Treue verspricht und meint damit Treue bis in den Tod. Das sind vielleicht, wenn es gut geht, 50 Jahre, 60 Jahre. So gesehen sind wir schon eine halbe Ewigkeit verheiratet. Oder denken wir an das Hirtenbüblein aus dem gleichnamigen Märchen von den Brüdern Grimm, dem der König eine Frage stellt: Wie lange dauert die Ewigkeit? Und das Hirtenbüblein antwortet: In Hinterpommern gibt es einen Berg, den Demantberg. Dort kommt alle, dieser Berg ist eine Stunde hoch, eine Stunde lang, eine Stunde breit, und dorthin kommt alle 100 Jahre ein Vöglein und wetzt seine Schnabel dran. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde der Ewigkeit vorbei. Nun, diese Ewigkeit ist schwer vorstellbar. Das übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Und nicht nur die Dauer der Ewigkeit, auch wie sich das anfühlt, die Ewigkeit, das ist schwer vorstellbar. Niemand von uns hat es erlebt, die Ewigkeit. Sie liegt verborgen vor unseren Augen. Und einmal aber wurde der Vorhang für einen Augenblick ein kleines Stück geöffnet und ein Mann durfte einen Blick drauf werfen, auf diese Ewigkeit. Das war Johannes. Er hat diese Vision, das, was er gesehen hat, in Worte gefasst und wir dürfen das heute nachlesen, was er geschrieben hat. Im Buch der Offenbarung, im 21. Kapitel, ich lese die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, wird es alles erwerben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Lassen wir diese Bilder ein bisschen auf uns wirken. Wovon spricht Johannes hier? Es sind gewaltige Bilder, mit denen Johannes eine Stadt beschreibt, die von Gott her zu uns Menschen kommt, die uns entgegenkommt. Das neue Jerusalem nennt er sie. Der Name Jerusalem heißt ja nichts anderes wie Stadt des Friedens. Denken wir an die instabilen Verhältnisse im Nahen Osten, bekommt dieser Name eine ganz aktuelle Bedeutung. Es sind unglaubliche Bilder, die Johannes zu sehen bekommt. Er sieht eine riesige Stadt, wird wenig später beschrieben nach unserem Text, viel größer als jede Stadt auf dieser Erde. Nimmt man die Angaben, die dort stehen, sind es 12.000 Stadien, die diese Stadt lang sein soll. Ein Stadion ist für uns nicht so ganz vertraut, sind 177 Meter. Das macht in der Summe etwa 2.000 Kilometer. Das ist unvorstellbar. Und dabei soll die Stadt ebenso breit sein und auch ebenso hoch. Und spätestens bei der Höhe wird das Ganze für mich unvorstellbar. Aber spontan fiel mir dazu auch ein Ausspruch von Jesus ein, der sagte, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Dort ist sehr viel Platz für sehr viele Menschen. Es ist unvorstellbar, aber auch wunderschön, dieser Gedanke. Johannes beschreibt die Stadt in den schönsten, leuchtenden Farben. Ein Funkeln und Glitzern, da gehen dem Johannes glatt die Augen über. Und das Schönste dabei ist, dass Gott selbst unter den Menschen leben wird. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, beziehungsweise das Zelt Gottes bei den Menschen. Als Johannes das hörte, mag er sich vielleicht erinnert haben. Und nicht nur er, auch für das Volk Israel war das kein neues Bild. Die Hütte Gottes bei den Menschen, das gab es schon einmal. In der Zeit, als Israel aus Ägypten ausgezogen war, schleppten sie immer ein Zelt mit sich. Das war immer bei ihnen, das Stiftszelt. Oder wie Luther übersetzte, die Stiftshütte, ein Ort der Begegnung mit Gott, das Allerheiligste. Allerdings ist nirgendwo bezeugt, dass irgendeiner derjenigen, die in diesem Zelt waren, ein hoher Priester oder auch die Menschen, die drumherum waren, Gott dort wirklich von Angesicht zu Angesicht begegnet wäre. Aber hier in der neuen Stadt soll das so sein. Gott wird wirklich unter seinem Volk wohnen. Was für eine Stadt. Wo steht sie? Sie steht in einer neuen Welt, die unsere heute wohlbekannte Welt eines Tages ablösen soll. Aber halt, wie geht's uns bei diesem Gedanken? Brauchen wir wirklich eine neue Welt? Leben wir nicht schon in einer Welt, die Gott selbst geschaffen hat und von der Gott bei der Schöpfung sagte, dass sie gut sei? Ist unsere Welt heute nicht mehr gut genug? Sicher, wenn wir unsere Erde näher betrachten, entdecken wir so manche Baustellen. Denken wir zum Beispiel an den Klimawandel. In diesen Tagen beginnt ja wieder einmal eine Klimakonferenz und wieder einmal geht es um die Frage, wie die globale Erwärmung ja nicht nur verhindert werden soll, das war vor Jahren, wie sie jetzt begrenzt werden soll. Und auch ob das gelingt, ist mehr als fraglich. Aber auch es gibt andere globale Probleme. Zum Beispiel die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich oder ganz aktuell die globale Finanz- und Wirtschaftskrise. Das alles lässt erahnen, wie es um unsere Erde bestellt ist. Aber dabei sind diese eben genannten Probleme nur die Auswirkungen eines viel tiefer liegenden Problems. Diese Erde, so wie wir sie kennen, das ist nicht mehr die Welt, so wie Gott sie einst für uns Menschen erdacht hatte. Gott wollte, dass die Menschen mit ihm in Frieden und in Verantwortung vor der Schöpfung leben sollten. Aber wie sieht die Realität aus? Der Mensch hat sich längst von Gott abgewandt. Und anstatt die Erde verantwortlich zu nutzen, beutet der Mensch die Ressourcen der Erde aus. Dem Reichtum auf der einen Seite der Erde steht bittere Armut auf der anderen Seite gegenüber. Ja, unsere Erde ist wirklich krank, aber warum hilft da nicht einfach eine Reparatur? Warum repariert Gott nicht einfach unsere Welt? Ein bisschen Kitt hier, ein bisschen Leim da, aber so einfach scheint das nicht zu gehen. Denn es gibt einen Fehler, der sich offensichtlich nicht so einfach beheben lässt. Anders als ursprünglich geplant, kann uns diese Erde keine bleibende Heimat mehr bieten. Der Tod, er war bei der Schöpfung der Erde nicht vorgesehen. Er kam erst mit dem Sündenfall in unsere Welt und gehört heute selbstverständlich zum Leben, so wie auch die Geburt. Der Sündesold ist der Tod, so steht es an anderer Stelle in der Bibel. Früher oder später, manchmal viel früher als wir denken, müssen wir diese Welt verlassen. Unser eigenes Sterben zeigt uns die Grenze unseres sichtbaren Lebens auf. Sterben gehört zum Leben, aber es ist eben auch das Letzte, was wir auf dieser Erde erleben dürfen. Danach ist für uns die Erde Geschichte. Vorbei, zu Ende. Wir müssen diese Erde verlassen. Aber wohin dann mit uns eigentlich? Folgt dann wirklich ein Nichts, wie es uns Atheisten einreden wollen? Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Was dann kommt, klingt in der Vision des Johannes einfach paradiesisch. Es folgt eine Welt, in der es manches, was wir heute kennen, worunter wir leiden, nicht mehr geben wird. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Sterben, keine Trauer, kein Friedhof. Kein Leid wird mehr sein, keine Krankheit, kein Schmerz, kein Krankenhaus, kein Hospiz, kein Hunger, kein Krieg, keine Ungerechtigkeit. Auch wird es keine Tränen mehr geben und die Tränen, die hier auf dieser Erde geweint wurden, die wird Gott selbst wegwischen. Was für eine tolle Geste. Aber auch dieses Bild ist nicht neu. Schon im Alten Testament verkündet der Prophet Jesaja ganz ähnlich, im 25. Kapitel. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr, Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Mal ehrlich, klingt das Ganze nicht zu schön, um wahr zu sein? Ist das nicht utopisch? Aber andererseits, sind das nicht genau die Dinge, die sich Menschen zum Neujahr oder zum Geburtstag gegenseitig wünschen? Gesundheit, Frieden, ein langes, glückliches Leben. Sind das nicht genau die Zustände, nach denen sich jedes Herz sehnt? Klingt das nicht nach einem Zuhause? Ja, in so einer Welt würde ich wirklich gerne leben. Bei anderen Dingen, die hier genannt werden, da werden wir vielleicht ein bisschen wehmütig, wenn wir hören, dass es die nicht mehr geben soll. Das Meer, ist euch das aufgefallen, das Meer soll es nicht mehr geben. Das Meer, an dem wir so herrlich Urlaub machen können, an dem wir baden können, Boot fahren, surfen, das soll es nicht mehr geben. Wie schade. Will uns Gott den Badespaß nehmen? Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns die Freude am Leben nicht nehmen will. Aber das Meer war zu der Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, nicht nur etwas Schönes, ein Paradies, wie wir es empfinden. Es wurde oft als Bedrohung wahrgenommen. Es konnte auf der einen Seite lebenswichtige Nahrung geben, auf der anderen Seite konnte es in seiner Urgewalt ganze Schiffe verschlingen, Küstenstriche überfluten. Für Johannes selbst war das Meer eine Isolation. Er war ja in der Zeit, als er diese Offenbarung schrieb, aufgrund seines christlichen Glaubens in der Verbannung, auf einer Insel mitten im Mittelmeer, getrennt von seinen Freunden, von seiner Familie, von der Zivilisation. Und wenn er hier aufschrieb, dass das Meer nicht mehr sein wird, dann schwang bei ihm wahrscheinlich die Hoffnung mit, dass dann dieser menschenunwürdige Zustand für ihn überwunden sein wird. So ist das Meer gleichsam ein Ausdruck für alles Lebensfeindliche, das es dann in der neuen Welt nicht mehr geben soll. Eine wundervolle Welt also, deren Bilder Johannes in den nachfolgenden Generationen weitergegeben hat. Sie ist so anders als die Welt, die wir kennen. Irgendwie unbegreiflich, einerseits wunderbar, aber andererseits auch irgendwie fremd. Sie scheint so fern zu sein, so unerreichbar für uns. Und dann ist der Vorhang wieder geschlossen. Die neue Welt ist wieder verborgen vor unseren Augen. Tja, was fangen wir nun mit diesen Bildern an? Sind sie für uns nicht mehr als das Produkt der Fantasie eines Mannes, die nichts mit der Realität zu tun haben? So zu denken wäre gar nicht so abwegig, denn wie sollen wir diese Bilder auch verstehen? Das fällt uns wirklich nicht leicht. Und auch für den Johannes muss das schwierig gewesen sein, unglaublich. Ich stelle mir so vor, wie er mit weit aufgerissenen Augen dort stand und diese Bilder gesehen hat und mit offenem Mund. Und vielleicht musste er sich selber zwicken, um zu begreifen, dass es kein Traum ist. Vielleicht dachte er auch, wenn ich das jemandem erzähle, das glaubt mir ja kein Mensch. Und mitten hinein in diese Gedanken, da hörte er eine Aufforderung von Gott. Schreib das auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Diese Aufforderung ist nicht nur eine Aufforderung an Johannes, es ist auch eine Aufforderung an uns, diese Worte nicht leichtfertig als Spinnerei abzutun. Nur weil wir uns diese Welt vielleicht nicht vorstellen können, heißt das ja nicht, dass es diese Welt nicht gibt. Wir müssen diese Worte nicht verstehen, aber wir dürfen sie glauben. So ist das mit dem Glauben an Gott. Vieles können wir nicht verstehen. Wie sollen wir verstehen, dass Jesus für uns sterben musste? Wie sollen wir verstehen, wie das mit der Auferstehung funktionierte? Und wie sollen wir verstehen, dass es nach dem Tod ein ewiges Leben gibt? Wir müssen es nicht verstehen, aber wir dürfen es glauben. Wir dürfen an dieses ewige Leben nach dem Tod glauben. Und dieser Glaube, das ist das Schöne daran. Dieser Glaube eröffnet uns eine ganz neue Perspektive. Wenn wir glauben, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass er erst am Anfang eines neuen, ewigen Lebens steht, dann müssen wir keine Angst mehr haben vor dem Tod. Romano Guardini brachte es auf den Punkt, als er sagte, der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Ich sage es nochmal. Der Tod ist die uns zugewandte Seite jenes Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Was für eine Perspektive. Eine Perspektive, die auch für die Christen damals im ersten Jahrhundert ganz wichtig war. Denn so wie Johannes litten auch seine Mitgeschwister damals unter einer Christenverfolgung. Eine sehr schlimme Zeit, in der viele Christen aufgrund ihres Glaubens auch ihr Leben lassen mussten. Man konnte sie einsperren damals, sie schlagen, demütigen, man konnte sie umbringen. All das konnte man tun und das wurde auch getan. Aber eins konnte man ihnen nicht nehmen, die Hoffnung auf das Leben nach dem irdischen Tod bei Gott. Es tut weh, auch heute, Menschen aus unserer Mitte, aus unserem Leben verabschieden zu müssen, sie sterben zu sehen. Besonders, wenn es sich dabei um Menschen handelt, die noch nicht alt und lebenssatt sind. Aber bei allem Schmerz und aller Trauer dürfen wir daran glauben, dass die Menschen, die wir hier gehen lassen müssen, bei Gott in eine neue Welt hineingehen, in eine Welt, in der sie auch nicht mehr krank sein werden. Auf einer Karte las ich einen Spruch, der das genau trifft. Wenn hier die Sonne für uns ein letztes Mal untergeht, leuchtet dort schon das Licht der Ewigkeit für uns. Was für eine schöne, hoffnungsvolle Perspektive. Das ist wie der Blick eines Menschen, der bildhaft gesprochen auf eine hässliche Raupe blickt und dabei schon die Schönheit des künftigen Schmetterlings sieht. So möchte uns dieser Text heute so etwas wie Vorfreude bringen. Vorfreude auf die kommende Welt, zu der wir, jeder von uns, eingeladen ist. Und anders als die Christen damals leben wir heute aber in einem Land, in dem wir unseren Glauben weitgehend frei bekennen dürfen. Wir müssen keine Verfolgung fürchten. Unsere Lebensumstände sind auch so gut, dass ich mich manchmal sogar dabei ertappe, dass ich denke, dass es doch eigentlich keine schönere Welt geben kann. Kennt ihr das? Freut ihr euch auf die Ewigkeit? Oder seid ihr mit dem Leben hier schon ganz zufrieden? Vermissen wir eigentlich die unmittelbare Nähe Gottes, die es erst wieder in der ewigen Welt geben wird? Habe ich mich so an meinen Wohlstand gewöhnt, dass ich nicht mehr sehe, wie Menschen woanders um mich herum unter Lieblosigkeit, unter Krieg, Hunger oder Ungerechtigkeit leiden müssen? Ich glaube, die Bilder vom Reich Gottes wollen in uns eine Sehnsucht wecken und sensibilisieren für das, was uns in unserer Welt verloren gegangen ist, an Menschlichkeit, an Gottes Nähe und Liebe. Bist du bereit, diese Sehnsucht in dir wieder neu wecken zu lassen? Dann lass dich anstecken von der Begeisterung des Johannes für die neue Welt. Umso leichter fällt dir das Leben in unserer heutigen Welt. Wenn ich um meine Zukunft bei Gott weiß, dann muss ich nicht alles um jeden Preis in dieser Welt erreichen. Dann muss ich keine Angst haben, irgendwas zu verpassen. Wie diese beiden todkranken Männer in dem Film Das Beste kommt zum Schluss. Vielleicht kennt ihr diesen Film. Die beiden sind, wie gesagt, todkrank, haben nicht mehr lange zu leben. Und statt vor ihrem Schicksal zu resignieren, schreiben sie eine Löffelliste. Eine Liste, auf der sie all das schreiben, was sie unbedingt noch erledigen wollen, bevor sie den Löffel abgeben müssen, also sterben. Und das sind durchaus verrückte Dinge dabei, wie Fallschirmspringen oder einen Rennwagen fahren. Und das sind auch so die ersten Dinge, die sie sich erfüllen. Aber der Film, der hat eine erstaunliche Wendung. So nach und nach bekommen die beiden einen Blick auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und so kommt es zu einer sehr schönen Szene, Der eine der beiden Männer, ein Lebemann, würden wir sagen, der immer das Leben ausschweifend genoss, der besucht seine Tochter, mit der er über viele Jahre zerstritten war. Und es kommt zur Versöhnung und zum ersten Mal begegnet er der Tochter seiner Tochter, also seinem Enkelkind. Und er ist so überwältigt von dieser Begegnung, dass er seinem Enkelkind einen Kuss auf die Stirn gibt. Und als er später wieder auf seine Löffelliste schaut, hakt er einen Punkt ab, den er mal ganz anders gemeint hatte. Dem schönsten Mädchen der Welt einen Kuss geben. Mir gefällt diese Perspektive. Denn auch wenn wir die Perspektive des ewigen Lebens vor Augen haben, ist unser jetziges Leben nicht unwichtig. Die Aussicht auf ein ewiges Leben nach dem Tod darf uns nicht dazu verleiten, unser irdisches Leben zu vernachlässigen, es nicht mehr so wichtig zu nehmen. Wir, alle Menschen, haben von Gott bei der Erschaffung dieser Welt einen Auftrag bekommen, diese Erde verantwortlich zu nutzen und natürlich auch mit unseren Mitmenschen verantwortlich umzugehen. Dieser Auftrag ist nach wie vor gültig. Wir dürfen uns ihm nicht entziehen. Die Zeit bis zu unserem Tod sollen wir nutzen, nicht um so viel wie möglich an Vergnügungen zu erreichen und ja nichts zu verpassen, sondern um im Sinne Gottes diese Erde zu bewirtschaften und unseren Mitmenschen in der Liebe Gottes zu begegnen. Unser irdischer Tod erinnert uns daran, dass unsere Zeit hier begrenzt ist und wir deshalb die wichtigen Dinge nicht auf die lange Bank schieben sollten, denn es könnte einmal zu spät dafür sein. Ich bin dem König Friedrich Wilhelm dankbar, dass er an diesem Sonntag den Blick nicht nur auf die Ewigkeit richtete, sondern auch auf unseren Tod. Denn beides gehört für mich zu diesem Sonntag. Auf der einen Seite der Tod, von dem die Bibel sagt im Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, lebensklug. Auf der anderen Seite aber auch das ewige Leben nach dem Tod, zu dem wir eingeladen sind. Aber, und das dürfen wir dabei nicht übersehen, das ewige Leben bei Gott, das gibt es nicht einfach so ohne Bedingungen. Es gibt es umsonst, aber nicht bedingungslos. In unserem Text heißt es, wer überwindet, der wird das alles ererben. Wir können froh sein, dass wir das ewige Leben erben dürfen. Ein Erbe fällt einem zu, das kann man sich nicht verdienen. Wir können bei Gott nicht glänzen mit dem, was wir hier leisten. Auch können wir nicht mit unserem selbstverdienten Geld uns das ewige Leben erkaufen. Es gibt ein Testament, in dem wir als Erben für diese Welt eingetragen sind. Aber an dieses Erbe ist, wie gesagt, eine Bedingung geknüpft. Nur wer überwindet, wird das alles ererben. Was meint hier Gott eigentlich? Was sollen wir überwinden? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Jahreslosung vom vergangenen Jahr. Die lautete, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und genau darum geht es hier. Wir sind aufgefordert, das Böse in unserem Leben zu überwinden. Aber vielleicht denkst du jetzt, das muss ich mir doch nicht annehmen. Ich bin doch nicht böse. Im Gegenteil, ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein. Was soll ich denn da eigentlich überwinden? Mit dem Bösen ist all das gemeint, was eine liebevolle und verantwortliche Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen und zu unserer Umwelt erschwert oder gar unmöglich macht. Man muss dazu kein Mörder oder Dieb sein. Manchmal ist es ein achtloser Satz, einfach so dahingesagt oder einem Menschen an den Kopf geworfen. Manchmal ist es eine unterlassene Hilfeleistung. Manchmal ist es Neid auf jemanden. Manchmal sind es Gedanken der Begierde. Oder manchmal sind es auch Worte, die ich einem Menschen schuldig bleibe. Wenn ihr dann wieder zu Hause seid, dann nehmt euch einfach mal die Zeit und denkt drüber nach, was es in eurem Leben gibt, wo ihr anderen Menschen etwas schuldig geblieben seid, wo ihr anderen Menschen wehgetan habt, wo ihr Gott traurig gemacht habt. Ich denke, da hat jeder von uns ein Bündel mit sich rumzuschleppen. Und das, so steht es hier, das sollen wir überwinden. Aber so sehr wir uns auch bemühen, es wird uns nicht in jedem Fall gelingen. Da brauchen wir Hilfe. Wir schaffen das nicht allein. Aber, und auch das ist schön, es gibt einen Weg, den beschreibt Johannes in einem seiner Briefe. Wenn wir unsere Sünde, gemeint ist also unsere Schuld, Gott im Gebet bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Untugend. Das, liebe Geschwister, das genau ist der Weg, wie wir das Böse in unserem Leben überwinden können. Indem wir unsere Schuld im Gebet Gott bekennen und bereit sind, uns von ihm verändern zu lassen. Diese Veränderung, die geschieht vielleicht nicht sofort und nicht unmittelbar. Aber es ist ein Prozess, den wir an uns beobachten können, der schrittweise passiert, aber wir können das erleben. Und dann wird die Beziehung von auf diese Weise veränderten Menschen zu Gott und zu den Mitmenschen in Ansätzen schon so etwas wie ein Stück gelebter Himmel. Denn damit fängt dieses neue Leben bereits heute in deinem Herzen an, weil der Tod, dieses Lebensvernichtende, in deinem Leben schon ein Stück überwunden ist. Ich wünsche dir, jedem Einzelnen von euch, einen starken Glauben, der euch hilft, das Böse in eurem Leben mit Gottes Hilfe zu überwinden und dem göttlichen Leben in euch schon jetzt zunehmend Raum zu geben. Amen.